herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist viel los in der Jetztzeit. Die Welt in Unordnung und Unsicherheit. Da erscheint es auf den ersten Blick weit weg, sich mit Ereignissen zu beschäftigen, die ein halbes Jahrtausend zurückliegen. Und doch hat vieles genau dort seinen Ursprung. Bestes Beispiel, die Bauernkriege. Die bis dato größte Protestbewegung in Deutschland. Tausende kämpften für Freiheit. Die mehrfach ausgezeichnete Historikerin und Lutherbiografin Professor Dr. Lyndall Roper hat 9 Jahre lang recherchiert und erzählt die Geschichte des Bauernkrieges so lebendig, dass man einfach mehr wissen will. Dr. Lyndall Roper, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Wir freuen uns, und ich habe es gerade gesagt, 9 Jahre, also praktisch ein Siebtel oder Ihres Lebens haben Sie dem Thema Bauernkriege gewidmet. Warum ist dieses Thema so interessant, dass Sie so viel Zeit damit verbringen?
Weil das eine Zeit des Umbruchs war. Mhm. Und für mein professionelles Leben habe ich die meiste Zeit, also haben wir Historiker, zumeist über Kontinuität und Institutionen gearbeitet. Und ich fand es mal spannend, mich zu fragen, wie ist es, wenn die Welt plötzlich ins Wanken kommt, mhm. wenn alles, was vorher sicher war, in Frage gestellt wird. Und ich wollte unbedingt wissen, wie es sich anfühlt, an so etwas teilzunehmen. Wie war es, im Bauernkrieg mit dabei zu sein?
Nun ist es ein deutsches Thema. Sie sind Australierin, leben in England, mittlerweile in Wales. Sie sind Professorin in Oxford an dem Elite-Institut, an der Elite-Universität. Warum ausgerechnet dieses deutsche Thema?
Weil die deutsche Geschichte mich schon immer fasziniert hatte, auch als Kind in Australien. Und ich habe mich sehr für die Reformation interessiert. Zuerst, weil ich mich gefragt habe, wie war es für Frauen in der Reformation? Was hat sich für sie geändert? Mhm. Und ich hatte niemals Australien verlassen, aber plötzlich bekam ich ein Stipendium. Und ich bin am 26. Januar dann ins Flugzeug gestiegen. Es war Hochsommer. Ich kam in Deutschland an, tiefster Winter. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht zurückgehe nach Australien, wäre ich bestimmt nicht in diesem Flugzeug gestiegen.
Sie sind damals wirklich geblieben. Wie alt waren Sie?
Oh, ich war 21.
Und so fasziniert von Deutschland. Tübingen war, glaube ich, damals die Stadt, in der Sie gelandet sind.
Ja. Mhm. Ja. Wenn man die Chance hat, etwas zu versuchen und ein Abenteuer zu machen, macht man das, ohne vielleicht zu denken, was die Folgen sind.
Ja, wir freuen uns, denn Sie sprechen hervorragend Deutsch und Sie unterrichten auch als Professorin in Berlin. Vielleicht noch ein Gedanke, was macht das Thema heute noch relevant? Warum lohnt es sich jetzt wirklich zuzuhören und zuzuschauen?
Weil die Bauern damals mit denselben Fragen konfrontiert waren, wie auch wir heute, denke ich. Aber sie waren mit diesen Fragen konfrontiert, bevor es denn die Industrie und das alles gegeben hat. Also sie haben die Fragen anders verstanden und haben andere Lösungen gefunden. Und damit meine ich zum Beispiel, wie wir mit Ressourcen umgehen. Mhm. Für sie waren es das Wasser, die Luft, die Erde und die Tiere, also die Vögel, die Tiere im Wald. Ja. Es war die Frage des Jagens, all diese Sachen und das Wasser. Denn Wasser war extrem wichtig, Holz war extrem wichtig als Ressourcen. Und die Ressourcen, da haben die Herren dann ihre Ansprüche und ihre Rechte verteidigen wollen und auch erweitern wollen.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei DAS im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Lyndall, aktuell, zumindest in Deutschland, gehen ja nicht die Bauern auf die Straße, sondern die Demokraten. Und sie fordern nie wieder Faschismus. Was waren denn die Motive damals der Menschen, auf die Straße zu gehen?
Die Motive waren zum Teil, dass man Freiheit wollte. Und Freiheit bedeutete, dass man nicht mehr leibeigen sein soll. Das heißt, dass man einem Herrn nicht von einem Herrn nicht besessen sein wollte. Und Leibeigenschaft hatte wirtschaftliche Konsequenzen, aber eher waren es demütigend, also Besitz zu sein Und Heirat wurde auch eingeschränkt. Also man konnte nicht jemand heiraten, der nicht denselben Leibherrn gehörte. Und das war für viele, also da war ein Widerspruch, weil viele von diesen Herren eigentlich kirchliche Herren waren. Also die waren Äbte, Bischöfe zum Teil. Und sie haben gleichzeitig die Ehe als Sakrament befürwortet. Und das besteht nur aus dem freien Versprechen von Mann und Frau. Ja. Und gleichzeitig haben sie gesagt, ihr könnt nicht heiraten, wen ihr wollt.
Aber trotzdem braucht es ja Mut, sich dagegen aufzulehnen. Denn die Mächtigen haben die Macht und auch die Mittel, sie auszuüben. Wie hat das angefangen? Gab es da eine Keimzelle, einen, der gesagt hat, das lassen wir uns nicht mehr gefallen und die anderen mitgerissen hat? Oder wie ist es zu dieser großen Protestbewegung im ganzen Land gekommen?
Ich glaube, man kann es nicht verstehen, ohne die Reformation und die Rolle, die diese neuen Ideen gespielt haben in dem Ganzen. Denn es war Luther, der zuerst von Freiheit geredet hat. Er hat eine Schrift publiziert von der Freiheit eines Christenmenschen. Das ist kurz, man liest es, man denkt, schön, poetisch, nicht gerade, ja, so gefährlich. Aber er hat eben dieses Wort Freiheit benutzt. Und er wusste, dass er mit Feuer spielte. Und seine Gegner haben gleich gesagt, wenn du so weitermachst, dann kommt ein Aufstand von den Bauern. Mhm. Und sie hatten auch recht. Denn man muss sich bedenken, das war ein System, wo Bauern ausgebeutet wurden. Die mussten sehr viele Abgaben machen, die mussten den Zehnt liefern, aber nicht nur für Getreide, sondern die müssen auch Zehnte für Obst, für Nüsse, für alles, was es gegeben hat, mussten sie dann Abgaben machen. Und das war in einer Zeit, wo eine Überlegungswirtschaft, also wie heißt es, also eine Wirtschaft plötzlich dann marktorientiert wurde. Und damit wurden sehr viele Sachen, also die bedeuteten einfach viel mehr, die waren viel mehr belastender. Und das hat eine sehr große Rolle gespielt.
Nun gab es damals kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet. Wie haben die sich organisiert? Wie kam die Bewegung zustande?
Das habe ich mich auch gefragt. Also es gab natürlich den Druck und das war sehr wichtig. Also der Druck wurde erfunden und Luther hat seinen großen Erfolg dadurch gehabt, aber die Bauern auch. Mhm. Also wir denken, 25.000 Exemplare von ihren Beschwerdeschrift, also die 12 Artikel, 25.000 Exemplare wurden gedruckt. Also man konnte es haben und selbst wenn man das nicht lesen konnte, wusste man, das beinhaltet das, was wir wollen. Und sehr viele haben das neben der Brust getragen oder auf der Wand gestellt oder vorgelesen.
Das heißt, es gab auf der einen Seite die Thesen von Luther an der Wittenberger Schlosskirche, aber es gab auch von den Bauern ein Flugblatt, ein Pamphlet mit 12 Forderungen.
Genau, genau. Mhm. Und das war ein Riesenerfolg. Aber natürlich habe ich mich auch gefragt, also wie haben sich die Bauern organisieren können? Woher haben sie gewusst, wo die anderen halt waren und was die anderen gemacht haben? Und das ist also unheimlich interessant, wie sie das alles organisiert haben. Und es ging alles von den Dörfern aus, von diesen Gemeinden. Und es fing damit an, dass man ein Eid geschworen hat, ein Bruderschaftseid. Und selbst das war gefährlich, denn in dem Moment, wo du einen Bruderschaftseid schwörst, dann brichst du deinen feudalen Eid. Und die Strafe dafür ist, dass du die zwei Finger, mit denen du diesen Eid geschworen hast, dass die abgehackt werden. Und hinterher kannst du natürlich nicht arbeiten.
Das heißt, die Bauern, ich meine, wenn wir von Bauern sprechen, vielleicht auch noch mal so zur Erklärung, damals von 9 Millionen Einwohnern waren 8 Millionen Bauern.
Genau.
Also im Grunde war das genau. Volk, genau. Das jetzt wirklich aufbegehrt hat und gesagt hat, wir lassen uns das nicht mehr gefallen von den Mächtigen, wir kämpfen für unsere Freiheit. Wenn dann immer mehr diesen Eid geschworen haben und zu dieser Bruderschaft, zu dieser Protestbewegung praktisch Ja gesagt haben, wo haben die sich dann getroffen? Sind die vor die Schlösser gezogen? Und wo sind die lang gegangen? Wo war der Protest?
Also zuerst mussten sie sich versammeln.
Ja.
Und das lief so ab, also man geht zum nächsten Dorf und man schreibt einen Brief und lasst es denen bringen. Und da sagt man, also wir haben zusammen Bruderschaft geschworen. Wollt ihr nicht zu uns kommen? Mhm. Wenn ihr aber nicht zu uns kommen wollt, dann kommen wir zu euch. Und wie einer das ausdrückte, und ihr werdet nicht lachen. Das ist klar, was damit gemeint ist. Es war manchmal auch mit Drohungen gebunden, aber es war nicht nur eine Drohungsgeschichte. Denn so ein Risiko einzugehen, macht man nicht, wenn man nicht bereit ist, richtig das Leben aufs Spiel zu setzen. Wenn man nicht bereit ist, mit anderen zu kämpfen.
Das heißt, dann haben die Menschen Hof und Haus und Frau stehen lassen und sind mit wirklich in diese Bewegung, die muss man wörtlich nehmen. Das waren dann ganze Gruppen, die durchs Land gezogen sind und versucht haben, auch wieder neue für sich zu begeistern. Wie viel waren denn da im Protest, wenn wir von der bis dato größten Protestbewegung sprechen?
Oh, das waren Tausende. Mhm. Also wir werden nie wissen, wie viele. Aber es ist interessant, dass die Gruppen sehr oft zu Tausenden werden, also 3.000 bis 6.000, 7.000. Und es sind nicht immer dieselben Leute. Denn manche Bauern gehen zurück, die werden durch andere ersetzt. Es ist echt eine Bewegung. Manche, da habe ich nachgeschaut, und die sind insgesamt vielleicht 20 Kilometer gelaufen und dann zurück. Aber so entsteht eine Bewegung, die immer weitergeht und wo viele daran teilnehmen. Also es sind nicht nur, also wenn man von der Größe des Haufens ausgeht, es waren viel mehr.
Und es war an verschiedenen Stellen gleichzeitig.
Gleichzeitig. Mhm. Es muss wie, also wenn plötzlich alles brennt und man nicht weiß, wo kommt was als nächstes. Das heißt immer, die Bauern sind auf.
Wir sind an einem Ort, Lindl, den Sie im Zusammenhang mit Ihrer Recherche zu den Bauernkriegen besucht haben und der Sie sehr berührt hat. Warum?
Also, dieses Ort hat eine Kirche in der Mitte.
Ja.
Das liegt so auf einem Hügel und man sieht diese Kirche von Weitem. Die Kirche ist nicht die alte, sondern eine neu gebaute. Und in dieser Kirche haben viele Bauern aus der Gegend, sie sind in diese Kirche geflohen, weil die Truppen ihnen nachgejagt haben.
Die Truppen der Adligen, der Mächtigen, die diesen Protestbewegung niederschlagen wollten.
Ja. Mhm. Ja, und das ist in Elsass. Und da haben die Truppen Feuer und Holz um das Dorf gesetzt und haben das Dorf an allen vier Enden, wie es in den Quellen heißt,
niedergebrannt.
In Brand gesetzt. Und die Bauern waren in der Mitte in dieser Kirche. Und als sie gesehen haben, dass es hoffnungslos war, haben sie ihre Hüte abgenommen und haben die Hüte an die Fenster gestellt, um zu zeigen, dass sie also aufgeben.
Bereit sind aufzugeben.
Ja, und der Hut ist extrem wichtig, weil das die Ehre bedeutet. Aber es war zu spät. Und sie sind alle ums Leben gekommen. Und ich wusste, dass es dieses Dorf gibt.
Ja.
Und wir sind dorthin gekommen. Ich habe zuerst gedacht, da ist keine Spur von dem Ganzen. Die Kirche ist neu. Die war nicht besonders interessant. Und dann um die Ecke habe ich dieses Ding gesehen. Das ist ein Ossuary, ein Gebeinhaus.
Ja.
Und da habe ich da reingeschaut und gesehen, das sind die Schädel und Gebeine von den Menschen, worüber ich schreibe.
Das sehen wir hier gerade. Das heißt, ja, liegen lauter Knochen, Schädel, Gebeine, wie Sie sagen, wild durcheinander. Man weiß natürlich nicht, keine Namenszuweisung.
Ja.
Und die liegen da seit 500 Jahren so?
Ja. Und selbst wenn man weiß, also wenn man als Historikerin sich mit etwas beschäftigt und vor allem mit den Menschen, ist es doch eine ganz andere Sache, wenn du plötzlich ihre Knochen siehst. Mhm. Das war schon ein Erlebnis.
Also klingt fast so, als hätten Sie eine ganz enge Verbindung irgendwie auch gespürt, weil Sie sich eben so lange schon mit all diesen Themen beschäftigen.
Ja. Man hat das Gefühl, dass man sie ein bisschen kennenlernt oder zumindest sich in ihre Situation so im Gedanken hineinversetzen kann.
Der Ort war ein Ort auf einer Route. 600 Kilometer sind Sie im Grunde auf den Spuren der Bauernkriege durch, angefangen im Elsass, Deutschland gefahren, vor allem Süddeutschland. Jetzt sehen wir die Route. Warum waren die Bauernaufstände vor allem im Süden?
Die sind im Süden, weil die Leibeigenschaft dort sehr ausgeprägt ist. Das ist mit ein Grund. Und das war der Zündfunke eben. Diese Frage von Freiheit, was Freiheit bedeutet und dass man Leibeigenschaft abschaffen wollte. Mhm. Aber Freiheit ist ein weiter Begriff. Und es ging nicht nur um Leibeigenschaft, sondern auch um die Wirtschaft überhaupt und vor allem um die Bibel. Um das göttliche Wort, dass man Prediger haben wollte. Prediger, die man auch entlassen durfte, wenn sie das nicht richtig machen.
Sodass sie einem nach Mund predigen und nicht ihre eigenen Gedanken predigen.
Dass sie eben nicht die alte Religion predigen. Und es ist sehr auffallend. Das Ganze ist, also die reden immer von Christus und von Gott. Maria kommt kaum vor und die Heiligen erst recht nicht. Also es ist eine sehr große Änderung in einer ganz kurzen Zeit von einer Frömmigkeit, von einer Art Religion zu leben. Und so schnell, wie man sich das gar nicht vorstellen kann.
Das heißt, der Glauben oder hat schon an Macht verloren zu der Zeit?
Nee, ich würde sagen, die Religion hat, also und der Glaube hat eigentlich zugenommen, weil man von der Reformation so beeinflusst war und so hingerissen war. Und man wollte es in das eigene Leben umsetzen, indem man das Wort Gottes predigen hört. Und deshalb war es wichtig, dass man den eigenen Prediger berufen durfte und nicht der Abt da reinsetzte oder der Bischof, sondern den man hören wollte. Und das Ganze muss von einer enormen religiösen Sensibilität geführt worden sein. Man hörte auch sehr viele Predigten im Heer. Das war auch Teil des Ganzen.
Ja, hatte man noch keine Podcasts, hat man viele Predigen gehört von denen, die das Wort hatten.
Ja.
Sie sind die Route mit dem Fahrrad gefahren. Warum war Ihnen das wichtig, sich so anzunähern?
Man muss die Landschaft kennen, denn man versteht viel nur dadurch. Man muss es in den Beinen spüren eigentlich. Ich habe mich gefragt, warum sind die Bauern so gelaufen? Welche Route haben sie genommen und warum gerade dieses? Und warum war es, also was war schwer, was war einfach? Wie muss das gewesen sein? Wie viel Kraft braucht man, um so etwas zu machen? Und dann ist es auch wichtig, die Landschaft an und für sich. Und es ist bezeichnend, dass sehr viele von den Schlachten eben auf Plateaus stattfinden, also wo man einen sehr weiten Blick hat, wo man das Land sehen kann, wofür man kämpft. Das ist auch wichtig. Und auch durch dieses Radfahren habe ich auch erfahren, wie die Orte aneinander gebunden sind, wie wichtig der Wein ist, der Weinbau. Und sehr viele, die mitgemacht haben, die kamen also nicht nur aus den Dörfern, sondern auch aus diesen kleinen Städten.
Also Winzer waren auch dabei.
Ja, Winzer, viele, die eben in Rebgärten gearbeitet haben.
Und viele mit einer starken Verbundenheit zu ihrer Heimat, mit einem Lokalpatriotismus, den es ja auch zu verteidigen gab. Was war das Ziel? Also wenn da jetzt so eine Bewegung war, wussten die, dass die irgendwann angegriffen werden, dass die im Grunde in den Krieg ziehen, dass irgendwann die Mächtigen versuchen werden, diese Bewegung zu zerschlagen? Wussten die das in dem Moment, wenn sie der Bruderschaft zugesagt haben?
Ich glaube, das müssen sie schon geahnt haben. Und trotzdem haben sie es gemacht. Aber die waren ein bisschen in einer Klemme, denn Die Gruppe, also die ganze Bewegung, ist wie ein Schneeball und es wird immer größer, indem mehr und mehr und mehr zusammenkommen. Aber dann hast du Probleme damit, also wie du die alle verspeist und zum Trinken
versorgst, ja.
Ja, wie du sie versorgst. Und dann kann man das natürlich damit machen, indem man die Klöster angreift oder die Burgen später. Aber zuerst die Klöster, denn die haben viel Wein, viel Bier und viel zu essen. Aber der Paradox ist, je größer die Gruppe, desto mehr Erfolg. Aber je größer, desto größer das Problem mit Versorgung und damit, was macht man mit all diesen Erwartungen, mit all diesen Menschen, die jetzt zusammen sind in einem Haufen und sie erwarten etwas. Mhm. Und dann kommt es dann zur Schlacht und da kann man nur verlieren. Das ist die Tragödie.
Mhm. Weil sie natürlich nicht auch nicht so ausgestattet waren militärisch.
Die waren nicht so ausgestattet. Also sie sind besser ausgestattet, als man vielleicht denken würde. Denn die Klöster und die Burgen, die hatten zum Teil einen Vorrat an Waffen. Und manchmal haben die Bauern das auch stehlen können. Und das hat sehr geholfen. Und mit dem ganzen Plünderungsgut hatten sie Geld. Und sie konnten auch damit Waffen kaufen. Mhm. Aber die waren nicht so ausgerüstet.
Wie ein richtiges Heer oder ein ausgebildetes.
Und die waren auch nicht trainiert. Mhm. Also sie wussten nicht, wie man eine Gruppe von Reitern auf Pferden, wie man dagegen was tun kann, dass man zusammenhalten muss und die Linien nicht brechen lassen darf.
Und die Kriege waren ja wirklich unglaublich brutal.
Brutal.
Was haben die Bauernkriege, die Bauernproteste bewirkt?
Ja, was haben sie bewirkt? Also erstmals haben sie die Reformation sehr verändert. Denn die Reformation wurde viel konservativer danach. Und ich glaube, wir müssen im Klaren sein, und das wird sehr oft in der Reformationsgeschichte irgendwie ausgelassen, der Bauernkrieg. Aber wenn man bedenkt, wir werden es nie wissen, aber zwischen 70 und 100.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Das ist eine enorme, große Zahl. Das ist vielleicht 1% der Bevölkerung.
Die damals ja auch sehr viel kleiner war, die Bevölkerung.
Ja, ja. Also es ist ein großer Trauma, der mitten in der Reformation passiert ist.
Die Reformation, Martin Luther, Sie sind ja auch Martin Luther-Expertin. Sie haben hier unter anderem ein dickes Buch geschrieben, Luther, der Mensch, Martin Luther, von dem The Times sagt, man kann sich kaum vorstellen, wie jemand diese großartige Lebensdarstellung Luthers jemals noch mal übertreffen sollte. Und der Spiegel sagt, das Standardwerk für die kommenden Jahre. Also Sie haben sich auch sehr mit Luther auseinandergesetzt. Wir haben vorhin von Ihnen erfahren, dass die Bauernproteste im Grunde angeregt worden sind durch die Reform und die Reformation, durch die Thesen Luthers. Hat er die Proteste denn auch unterstützt?
Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, dass man sie also mit Gewalt zu Ende bringen muss, und zwar brutal. Also man muss stechen, schlagen, man muss sie wie tolle Hunde
Warum?
Zu Tode richten. Für ihn, und man muss sich bedenken, dass er dass sein Vater ein Bergbau, der hat das.
Er hat ein Bergwerk auch.
Ja,
ne? Und er wollte, dass er eigentlich
er mit war in die Familien sozial sehr oben, nach oben gestellt.
Ja.
Luther verkehrte in höheren Kreisen. Also es ist kein Wunder, dass er sich für die bestehende Ordnung entschieden hat. Und zwar von Anfang an, es ist ziemlich klar. Er schreibt, ja, natürlich haben die Bauern recht, insofern, dass die Herren die Reformation nicht eingeführt haben. Und das ist ihre Strafe von Gott. Aber es ist klar, wo seine Sympathien liegen. Und er meint, also, dass man den der Obrigkeit immer gehorchen muss. Das ist für ihn absolut klar. Und er versucht sogar seinen eigenen Herrscher, Friedrich den Weisen, dazu zu überreden, dass er mit Gewalt gegen die Bauern einschreiten soll, wobei Friedrich immer für Verhandlung gewesen ist.
Ja, eine interessante, vielschichtige Figur. Was ich gar nicht wusste, ist seine Haltung gegenüber und zu Frauen, dass er doch da sie so unterstützt hat, einfach, dass sie auch arbeiten können und leben können und wirken können, wie zu der Zeit die Männer.
Ja, Luthers Einsichten, was Frauen angeht, also man kann ihn als Misogyner abstempeln. Und er sagt Sachen wie zum Beispiel, lass die Frauen Kinder zum Tode gebären, dafür waren sie geschaffen. Mhm. Man hört so etwas und denkt, das ist ja brutal. Aber wenn man bedenkt, damals eine Frau, die Kinder gebar, die war unter die Macht des Teufels, bis sie ausgesegnet wurde und wieder in die Kirche reinkommen durfte. Und somit ist es also nicht so anti-Frau, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint.
Mal so eine andere Zeit, die man kaum noch versteht aus der heutigen Sicht. Linde, lass uns noch mal Parallelen zu heute ziehen. Wie wirken die Bauernkriege und damit diese frühe Protestkultur ja bis heute?
Ich würde sagen, ja, die Bauern haben verloren. Mhm. Also insofern ist es ein schreckliches Beispiel. Aber es zeigt, dass es Zeiten gibt, wo man plötzlich anders denken kann und wo man überzeugt ist, dass man handeln kann und dass man was erreichen kann. Und das sind Träume, also nicht eigentlich Ideologien, denke ich, sondern Träume davon, wie die Welt anders gestaltet sein könnte. Und ich finde, das ist für uns heute noch sehr wichtig.
Also auch da wieder lohnt ein Blick zurück in die Geschichte, um die Geschichte besser zu verstehen und damit auch die Gegenwart.
Damit auch die Gegenwart und die Umwelt. Mhm. Denn die Landschaft ist es, die die größte Rolle im Bauernkrieg gespielt hat.
Linde Roper, vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Zeitreise. Ich danke Ihnen vielmals. Und wer mehr wissen möchte, Ihre dicken, dicken Bücher, die eben das Lebenswerk immerhin von 10 Jahren sind, lohnen auf jeden Fall einen Blick. Dankeschön dafür. Und morgen kommt Professor Klaas Lahmann, ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin in Freiburg. Und er hat Ratschläge für eine bessere Arbeitswelt im Gepäck. Also nach dem Prinzip Love it, change it or leave it. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Geht weiter mit den Landesprogrammen. Ciao. Dankeschön.
Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank.